Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir uns mit Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft beschäftigen. Mein Name ist Marc Hamacher und in dieser Woche sprechen wir erneut mit Frau Prof. Dr. Anke Hilbrenner. Sie ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Dies ist die zweite Episode, die erste wurde letzte Woche ausgestrahlt. Da haben wir uns konzentriert auf die Entwicklungen in der Sowjetunion, auf die antisowjetische Bewegung und quasi das Ende der Sowjetunion und die Anfänge der Demokratie. Heute schauen wir näher auf die demokratischen Entwicklungen in den 1990er Jahren und die Entwicklungen hin bis 2010 und die Krisen der Demokratie, die dann entstanden sind. Außerdem stellen wir uns auch so Fragen wie, was unsere demokratischen Systeme, wie beispielsweise in Deutschland, daraus lernen können und auch vielleicht, wie man mit Populismus umgehen kann. Hört auf jeden Fall nochmal in die erste Episode rein und ansonsten gibt es auch hier wieder viel zu lernen. Viel Spaß! Was mich jetzt sehr interessieren würde, wäre eben diese Übergangsphase, wo quasi das kommunistische System verschwindet und ja in den 90er Jahren dann sehr viele neue Demokratien entstehen. Wie das zustande kam und was da dann auch so die größten Hürden bei waren.
Genau, also man muss, das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man so unterscheidet zwischen der Sowjetunion selbst und den Ländern des Warschauer Paktes, die wir als Ostblock kennen und die natürlich zwar zum sowjetischen Machtbereich und Einflussbereich gehört haben, aber die natürlich eigene Länder waren. Und man kann vielleicht so ein bisschen anschaulich sagen, dass mit Gorbatschow eben diese Brezhnev-Doktrin, die wir schon besprochen haben, abgelöst wird und in die Sinatra-Doktrin umgewandelt wird. I did it my way, jeder darf machen, was er will. Und das führte dann ja eben in sehr, sehr kurzer Zeit dazu, dass sich eben die kommunistischen Regierungen in diesen Ländern nicht mehr an der Macht halten konnten. Ne? Und es ging immer so ein bisschen scheibchenweise. Also Polen ist dafür ja ein gutes Beispiel. Wir hatten ja schon gesehen, ne? Die Solidarność war unheimlich populär und war eigentlich eine Massenbewegung trotz Kriegsrecht und aller Versuche der Regierung, der kommunistischen Regierung, die Solidarność auch zu delegitimieren. Letztlich haben dann bei den ersten Wahlen, bei denen dann eben nicht mehr nur Mitglieder der kommunistischen Parteien antreten durften, haben die Kommunisten dann eben eine krachende Niederlage erlebt, obwohl sie eben ja sich wahrscheinlich gedacht haben, dass sie vielleicht sozusagen ein bisschen frischen Wind kriegen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Solidarność nicht Kommunist sitzen würde. Aber ich glaube, die Kommunisten in Polen hatten ja gar nicht die Fantasie, sich vorzustellen, dass ihre Macht zu Ende ist mit dieser Wahl. Gut, das ging dann war dann eben in den anderen Ländern auch so. Natürlich haben die Leute auch immer geschaut, was passiert in den anderen Ländern. Letztlich war aber dann natürlich diese militärische Bedrohung war dann weg. Ne? Also es war klar, die Sowjetunion würde keine Truppen in diese Satellitenstaaten senden, in die Länder der Sowjetunion, also in die unterschiedlichen Unionsrepubliken der Sowjetunion ja sehr wohl. Ne? Also nach Litauen zum Beispiel sandte ja die Rote Armee auch unter Gorbatschow. Sind ja auch Menschen getötet worden in den Unabhängigkeitsbestrebungen. Das heißt also, deshalb muss man schon auch noch mal unterscheiden zwischen eben Polen, der DDR, Ungarn und der Tschechoslowakei, die eben ja eigentlich unabhängige Länder waren, die eben nur zum sowjetischen Machtbereich, zum Ostblock gehört haben, und eben den Unionsrepubliken der Sowjetunion wie Estland, Lettland, Litauen, Ukraine, Georgien, Armenien, Usbekistan, Tadschikistan. Ich will sie jetzt hier nicht alle nennen, aber die eben eigentlich Teil der Sowjetunion waren, die eben auch aus dem sowjetischen Zentrum eben als Teil des eigenen Landes wahrgenommen wurden. Und ich würde schon sagen, in den nicht sowjetischen Ländern konnten sich eben die Demokratiebewegungen, die es eben schon seit einiger Zeit gab, die eben durch den Helsinki-Prozess zum Beispiel angestoßen worden waren, wie die Charta 77 in der Tschechoslowakei oder eben die Solidarność-Bewegung in Polen. Da gab es eben jeweils ja oppositionelle, auch charismatische Anführer dieser dieser demokratischen Bewegung, wie eben in Polen Solidarność, Lech Wałęsa oder eben Václav Havel in der Tschechoslowakei, die eben für die ja, die dann eben auch an die Spitze dieser neuen Bewegung und der Demokratien treten konnten. In der Sowjetunion ging es ja auch, also neben der Rettung der kommunistischen Idee möglicherweise, wurde ja auch sozusagen die Weiterexistenz dieser Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, also des sowjetischen Imperiums, dieses Vielvölkerreichs mitverhandelt. Und das ist auch tatsächlich was eben auch ein Teil der ja imperialen Logik des sowjetischen Regimes auch unter Gorbatschow war, dass Gorbatschow und seinen Leuten nicht klar war. Also die haben ja eben für diese Wahlen des Volksdeputiertenkongresses sollte eben die eine Hälfte nach wie vor über die Listen der kommunistischen Parteien in den Volksdeputiertenkongress gewählt werden und die andere Hälfte sollten eben andere gesellschaftliche Gruppen repräsentieren. Und es gab einen Wahlkampf, der eben öffentlich im Fernsehen, im Radio und so weiter ausgetragen werden konnte. Und vor allen Dingen etwa im sowjetischen Estland, im sowjetischen Lettland, in der sowjetischen Ukraine wurden eben nicht nur Fragen des Sozialismus oder des Funktionierens der Industrieanlagen oder sowas diskutiert, sondern es wurden auch nationale Fragen diskutiert. Mhm. Also, ne, und eben auch diese Frage soll Lettland etwa unabhängig sein. Und es kam ja zu diesem Zeitpunkt dann auch die Nachricht auf, eigentlich haben Lettland, Estland und Litauen ihre Unabhängigkeit verloren, die es ja vor dem Zweiten Weltkrieg gab, wegen des Hitler-Stalin-Paktes. Es gibt dieses geheime Zusatzprotokoll, das wurde das erste Mal öffentlich diskutiert in diesen Wahlkämpfen. Und daraufhin bildete sich ja eben eine starke Bewegung, die gesagt hat, das ist ein Unrechtsprotokoll, was von zwei Gewaltherrschern gemacht wurde. Wir müssen das auflösen. Und das heißt dann auch, wir müssen unsere Unabhängigkeit wieder erlangen. Und das wurde die ganze Zeit zur besten Sendezeit diskutiert. Und dementsprechend ergaben sich eigentlich durch diesen Wahlkampf für diesen Volksdeputiertenkongress eben ungeheure Zentrifugalkräfte, die diese, also die eigentlich auch, die nicht nur die Idee des Kommunismus, sondern vor allen Dingen auch die Zusammengehörigkeit der Unionsrepubliken nicht nur auf die Probe gestellt haben, sondern dann letztlich ja auch zum Zusammenbruch derselben geführt haben.
Und wenn wir jetzt wirklich mal schauen auf den Zeitraum 1990 bis, ich sag mal, 2010, wie dann die Entwicklung stattgefunden hat, eben in den ganzen ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts. Wie lief es denn jetzt beispielsweise in Polen, in Ungarn? Wie hat sich das entwickelt? Was waren die großen Hürden, wirtschaftliche Themen? Wie sehr hat die Demokratie Erfolg gehabt? Wie sehr stand sie vielleicht auch unter Druck?
Also das ist eigentlich natürlich schon interessant, dass die Demokratie, die war ja immer so ein bisschen verbunden mit diesem Westen, ne? Und dementsprechend stand es ja gar nicht so richtig zur Debatte, dass diese Länder dann natürlich jetzt, nachdem das westliche System vermeintlich gesiegt hat, auch alle Demokratien werden, ne? Und das beförderte ja auch so dieses Fortschrittsnarrativ, am Ende wird alles gut, und es gab eben diese auch diese Idee vom Ende der Geschichte, ne? Dieser Systemgegensatz ist jetzt zu Ende und alles entwickelt sich jetzt endlich in eine positive Richtung. Und dementsprechend war eigentlich der Sieg der demokratischen Kräfte in diesen ganzen Ländern eben zunächst mal gar nicht ja gar nicht so überraschend und der schien so folgerichtig, dass er aber auch nie, dass es sozusagen vielleicht auch gar kein demokratischer Prozess war, sondern irgendwie eher so ein Automatismus irgendwie. Ne? Die Länder wurden demokratisch und das hat natürlich auch der Westen, wenn man so will, forciert. Und gleichzeitig gab es natürlich eben auch viel Begeisterung, viel Freude darüber und viele auch Angebote zum Mitmachen, ne? Angebote, diese neuen Demokratien zu stärken, zum Beispiel durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Denn das war ja von Anfang an allen klar. Die wirtschaftlichen Probleme, das war ja letztlich auch zumindest einer der Gründe, warum die Sowjetunion und der sowjetische Machtbereich dann schließlich zusammengebrochen sind. Diese wirtschaftlichen Probleme, die sind ja jetzt nicht auf einmal weg, sondern das war ja das Thema in den in den 90er Jahren. Helmut Kohl sprach damals mit Blick auf die neuen Bundesländer von den blühenden Landschaften, die sich eben aus diesen katastrophischen wirtschaftlichen Verhältnissen entwickeln wollten. Es gab eine veraltete, vor allen Dingen auf Schwerindustrie setzende Wirtschaft in fast allen osteuropäischen sozialistischen Ländern und eben auch in der Sowjetunion.
Eine Hoffnung, die sich dann ja eben nicht erfüllt hat, beziehungsweise dann auch viele enttäuscht hat, weil in vielen Ländern war ja dann auch die Erwartung, oh, jetzt geht es wirtschaftlich, läuft es gut, aber es lief dann ja auch erstmal, also teils ja auch katastrophal, weil ja auch viele Menschen sind abgewandert, aus dem Ausland wurde, glaube ich, auch viel aufgekauft und ähnliches. Also dieser wirtschaftliche Aufschwung, der dann erstmal erwartet war, der trat ja nicht ein.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, also es hat auch ein bisschen was mit Erwartungsmanagement, da haben Sie ganz recht zu tun, weil es gab natürlich dieses Versprechen, ne, der goldene Westen und die Marktwirtschaft, die wird uns jetzt eben Wohlstand bringen. Gleichzeitig war es natürlich so, dass eben zum Beispiel die DDR, die galt ja innerhalb des sozialistischen Lagers durchaus als fortschrittliches, industrialisiertes Land. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass, als ob die Menschen in der DDR, die haben vielleicht gesehen, ne, dass es ihnen an Konsumgütern fehlt, aber sie hatten jetzt eigentlich nicht das Selbstverständnis, dass sie eine völlig marode Wirtschaft haben. Und dann kam eben diese möglicherweise auch durch Wahlversprechen beflügelten Ideen der blühenden Landschaften dazu. Und dementsprechend war, also im Nachhinein wurde ja viel gesagt, die wirtschaftliche Lage in der DDR wurde unterschätzt. Also die gravierenden Probleme, die es gab. Also auf jeden Fall hat sich eben gezeigt, dass das, was eben an Industrialisierungspotenzial da war, worauf eben etwa die Sowjetunion auch sehr, sehr stolz war, weil sie ja eigentlich so eine Modernisierungsideologie hatte, dass das eigentlich nicht konkurrenzfähig war und dass man, wenn überhaupt, dann eigentlich was ganz Neues machen muss. Und das hat auf jeden Fall zu Verwerfungen geführt. Ne? Also ich glaube, die wirtschaftliche Krise, die dann in den 90ern stattfand, die war zumindest in einigen Ländern doch gravierender, als dass sich die Leute vorher vorgestellt haben. Hinzu kam natürlich durch Globalisierung sozusagen die Schattenseiten des Kapitalismus, vielleicht auch Ausverkauf von bestimmten Werten, die durchaus da waren und so, dass eben in den 90er Jahren die Menschen, das ist auch so eine ambivalente Situation. Ich glaube, es gab schon relativ viel Hoffnung in dieser Zeit und gleichzeitig aber auch haben viele dann eben die Schattenseiten der globalen Marktwirtschaft, des Kapitalismus auch kennengelernt und sind vielfach auch, viele Hoffnungen sind eben auch nicht erfüllt worden. Ich glaube gar nicht, dass dieses Trauma der enttäuschten Hoffnung, dass das eigentlich alles erklärend ist. Ich glaube, dass vor allen Dingen das ist das Trauma des Nichtvertrauens in staatliche Institutionen ist. Und das kommt eigentlich aus der Zeit vorher, dass eben sich möglicherweise durch diese vielen Nachteile, die viele Menschen in den 90er Jahren hatten, dass sich das eben auch so tradiert hat bis in die Gegenwart. Und das ist ja, glaube ich, ein großes Problem, dass eben in vielen Ländern, die eben zum sozialistischen und sowjetischen Machtbereich gehört haben, bis heute eigentlich kein besonders stabiles Vertrauen in demokratische Institutionen herrscht und eben auch nicht in zum Beispiel sowas wie freie Öffentlichkeit oder freie Presse. Dieses Trauma, das lässt sich eben natürlich durch Populismus und so weiter ganz
gut nutzen. Ja. Ich würde quasi jetzt gerade noch weitermachen, kurz mit einer Frage dazu, warum denn trotz dieser fehlenden Stabilität in das demokratische System, warum trotz des fehlenden Vertrauens darin und den wirtschaftlichen Krisen trotzdem das durchgehalten hat, also dass die Demokratie trotzdem nicht quasi direkt wieder abgeschafft wurde. Weil wenn wir jetzt früher schauen, noch im 19. Jahrhundert oder so, da gab es ja auch Demokratiebewegungen, dann hat sich kurz durchgesetzt, dann lief es nicht gut, dann war es sofort wieder weg. Also warum quasi dann die Demokratie nicht sofort bei der ersten Krise wieder gefallen ist?
Na, erstens, weil natürlich die Demokratie in den 1990er Jahren und frühen 2000ern und ich würde sagen auch bis in die Gegenwart nach wie vor politische System der Mächtigen in der Welt ist. Und dementsprechend ist schon, und das sind ja auch die Sponsoren dieser Länder, ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Polen, da gibt es ja dann eben auch viel Zusammenarbeit mit den USA, viel Zusammenarbeit mit dem westlichen Europa, auch mit dem Nachbarland Deutschland. Und das ist natürlich auch implizit an das Bekenntnis zur Demokratie gebunden. Und das wird ja dann auch verbrieft durch die Aufnahme der osteuropäischen Mitgliedstaaten in die Europäische Union 2004. Weil die Europäische Union ist ja, anders als vielleicht die NATO, ist ja eine Wertegemeinschaft und kein reines Zweckbündnis. In dieser Wertegemeinschaft ist eben das Bekenntnis zu Demokratie, Menschenrechten und so weiter ist ja ein wichtiges Element. Und das heißt also, und da kommen wir natürlich schon dahin, dass wenn man eben gegen diese demokratischen Regeln verstößt, dann setzt man natürlich die Mitgliedschaft in dieser Wertegemeinschaft aufs Spiel.
Die auch wirtschaftliche Prosperität natürlich mit sich bringt.
Genau, absolut. Und dementsprechend kann man vielleicht schon, also böse Zungen würden vielleicht sagen, dass die Demokratie sozusagen hier eingekauft ist. Mhm. Also so weit würde ich jetzt bei Weitem nicht gehen, weil ich schon denke, dass eben es ja relativ stabile dass es immer Eliten gab, die auch für diese Demokratie gekämpft haben. Und das würde ich auch nach wie vor sagen. Aber dass natürlich die Europäische Union dann dieses Potenzial, dann tatsächlich die Demokratie auch durchzusetzen, natürlich auch vorsichtig benutzt. Ne? Also jetzt, wir haben ja das Problem, dass wir eben mit Ungarn eben einen notorischen Querulanten, wenn Sie so wollen, in der Europäischen Union haben, der nicht nur rechtsstaatliche und demokratische Verfahren außer Kraft setzt, sondern auch eben ja zum Beispiel versucht, auch die europäische Außenpolitik im Alleingang zu blockieren, was natürlich auch aufgrund dieser Regelung innerhalb der EU des Vetos möglich ist. Man könnte einerseits sagen, ne, wenn die EU ja eine Wertegemeinschaft ist, dann muss sie das eben auch durchsetzen und muss eben zur Not vielleicht Ungarn auch rausschmeißen. Ja,
die Diskussion, die auch.
Genau, das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion. Und auf der anderen Seite versucht natürlich die Europäische Union erstens möglichst wenig in nationale Souveränitätsrechte einzugreifen, um ja eben auch eben den eigenen Kredit nicht zu verspielen und gleichzeitig auch eben ja durch die Möglichkeiten, die man halt innerhalb der Gemeinschaft hat, hier regulierend oder reformierend einzugreifen.
Das aber das, also, was ich sehr spannend finde, ist ja eben so dieser Zeitpunkt, Anfang der 2000er Jahre, viele Staaten sind der EU beigetreten und auch der NATO beigetreten. Es wirkte so im Sinne von, Krieg ist vorbei, Krise ist vorbei, wie Sie das eben angesprochen haben, ne, dieses Ende der Geschichte. Und dann kommt aber doch in den 10er Jahren, also Unruhen in Ungarn und also mit Viktor Orban und was Sie angesprochen haben, der halt demokratische Mittel quasi nutzt, um die Demokratie zu schwächen und sich selbst an der Macht zu halten. Dann die Peace-Partei in Polen, dann den Angriff auf die Annexion der Krim und die ganze Situation, die wir jetzt heute auch haben mit dem russischen Angriffskrieg. Also Anfang der 2000er Jahre ist so gefühlt der Hochstand der Demokratie überhaupt und seitdem geht es so subjektiv und aber das Zahlen sagen ja auch die Zahlen in den Demokratien weltweit eher wieder bergab. Und wenn wir jetzt eben auf Polen und Ungarn uns jetzt, man könnte ja stundenlang über dieses Thema sprechen, konzentrieren wollen, warum konnte sich, ja, also sind da diese Entwicklungen dann doch jetzt eher hin zu, ja, vielleicht weniger Demokratie, warum ist die Demokratie da jetzt geschwächt worden? Sollten wir uns vielleicht einmal Stück für Stück anschauen.
Also ich glaube, dass das, was wir in Polen und Ungarn sehen, das ist ja kein Spezialproblem von Polen und Ungarn, sondern wir sehen ja den Aufstieg von Populisten eigentlich in ganz vielen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, in den USA. Also das ist ja was jetzt nicht Polen und Ungarn exklusiv haben. Man könnte vielleicht sich fragen, warum Populisten möglicherweise ein leichteres Spiel in Ländern haben, die eben eine staatssozialistische Vergangenheit haben. Und also zumindest das deutsche Beispiel wird ja darauf eben verweisen, ne? Weil man ja relativ deutlich eben sehen kann, dass etwa die AfD in den Wahlkreisen, die zur ehemaligen DDR gehören, jetzt eben bei den letzten Wahlen überall die Wahlkreise gewonnen hat. Da denkt man ja schon, das kann ja vielleicht gar kein Zufall sein. Und dementsprechend würde ich sagen, es gibt in allen Ländern, über die wir sprechen, sowohl Demokraten als auch Menschen, die für Populisten anfällig sind. Wie wir jetzt zum Beispiel in Polen bei der Präsidentschaftswahl gesehen haben, war es relativ knapp, aber es waren immerhin knapp über 50%, die sich eben für einen rechtsradikalen, rechtsextremistischen, populistisch argumentierenden Kandidaten ausgesprochen haben, wohl wissend, dass das eben der jetzt demokratischen Regierung, die gerade erst wieder die Mehrheit bekommen hat, eben sehr starke Probleme machen würde.
Ja. Also nur ganz kurz da noch zum Hintergrund. 2015 hat ja diese rechtspopulistische Peace-Partei gewonnen und dann eben auch, naja, rechtsstaatliche Mechanismen abgebaut und 2023 hat dann ja unter Donald Tusk die liberalen Parteien quasi wieder gewonnen, aber sind seitdem unter dem von der Peace-Partei rechtsnationalen Präsidenten immer noch, weil der Präsident da deutlich mehr Macht hat als jetzt hier in Deutschland beispielsweise, haben große Schwierigkeiten, da die Reformen, die sie durchsetzen wollen, durchzusetzen. Und jetzt aktuell war ja eben die Präsidentschaftswahl, wo wieder eben von der Peace-Partei ganz knapp der Kandidat gewonnen hat.
Genau, und das zeigt natürlich, dass eben hier Populisten, ne, populistische Argumentationen besser verfangen. Wir haben im Prinzip eigentlich ein ganz ähnliches Setting wie eben zum Beispiel in Deutschland, dass eben, ne, die ländliche Bevölkerung eher dazu neigt, den rechten Kandidaten zu wählen, die Bevölkerung in den großen Städten nicht. Nicht so sehr. Ich glaube, das, was ich eben schon versucht habe anzusprechen, ne, ist, dass es ein starkes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und auch den Eliten gibt, die eben durch diese liberale Regierung, durch die Bürgerplattform, durch Donald Tusk repräsentiert werden. Und sie haben total recht, dass das eben etwas ist, was aus meiner Sicht eben mit diesem Trauma der Erfahrung autoritärer Herrschaft, eben dem Nichtvertrauen in staatliche Institutionen, dem Nichtvertrauen und dem Nichtfunktionieren von rechtsstaatlichen Prinzipien und auch der Unaufrichtigkeit öffentlicher Diskurse, dass dadurch getriggert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles schon ganz schön lange her, ne? Also das ist über 30 Jahre her, also über eine Generation. Die Leute, die heute eben zum Beispiel die Peace wählen oder die Viktor Orban wählen in Ungarn, klar, die älteren Leute, die haben natürlich dieses alte Regime noch erlebt, die jüngeren Leute nicht mehr.
Aber es wird ja auch weitergegeben.
Genau, es wird weitergegeben und das ist, finde ich, auch ganz interessant, das habe ich neulich mal gelesen über die DDR, dass die jungen Leute, die jetzt rechte Parteien wählen, häufig eben die Kinder derjenigen sind, die in den 90er Jahren auch rechtsradikal waren. Ne? Da gab's, da herrschten ja die sogenannten Baseballschlägerjahre, in denen sich sehr viele gewaltbereite rechte Jugendliche eben gegen Migranten, gegen Linke mit Gewalt sozusagen zu so oppositionellen Gruppen zusammengetan haben und die haben jetzt wieder selber Kinder, die eben was Ähnliches machen. Ne? Und das ist eben ja ganz interessant, dass diese gesellschaftlichen Traumata offensichtlich auch über, also dass das nicht ausstirbt, dass man nicht sagen kann, jetzt kommt eine neue Generation, sondern dass sich eben bestimmte Einstellungen, und das sind gar nicht unbedingt oder zwangsläufig politische Einstellungen, aber die Einstellung, wie interagiere ich mit dem Staat, wie interagiere ich mit den Institutionen, kann ich Vertrauen haben in, ne, dass auch wenn mir eben zum Beispiel was passiert oder so, dass die Institutionen mich beschützen, dieses Vertrauen, das scheint eben durch die sozialistischen Systeme erschüttert worden zu sein. Man könnte auch, glaube ich, sagen, dass in der Gegenwart sehen wir ja viel, dass es ja eigentlich auch gerade diesen öffentlichen Diskurs, diesen stark, also ein bisschen monolithischen öffentlichen Diskurs durch eben Fernsehen und große Medienanstalten, dass die Bedeutung abnimmt, weil eben Social Media an die Stelle treten. Und da haben dann natürlich populistische Narrative ebenfalls ein leichteres Spiel.
Der Verlust der Wahrheit.
Genau, und das ist vielleicht fällt dann auch leichter, wenn man ohnehin diesen großen Meinungsmachern gar nicht getraut hat. Ne? Also wenn man jetzt eh nicht gedacht hat, in der Tagesschau erzählen Sie mir die Wahrheit, dann ist es natürlich auch leichter, den populistischen Narrativen im Netz auch ein eigenes Vertrauen entgegenzubringen. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass wir auch in Interviews, die wir mit Menschen geführt haben, die in die Bundesrepublik aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind, dass sie gesagt haben, sie würden niemals eben zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk trauen, sondern sie wären eigentlich schon sehr gut darin, eben auch so zwischen den Zeilen zu lesen und eben auch ihre Nachrichten immer noch mal zu prüfen, gegenzuchecken. Und da liegt, glaube ich, also in so einer eingeübten Praxis auch dieses Misstrauens und dieser Idee, besser noch mal irgendwie alles zweimal umzudrehen, liegt irgendwie, das war eine Überlebensstrategie, innerhalb eben der Sowjetunion in einer gelenkten Öffentlichkeit und führt aber eben möglicherweise dazu, dass dann auch eher Nischenmeinungen aus den sozialen Medien jetzt eben als Wahrheit viel eher geglaubt werden, als das eben, was in so einer Tagesschau oder so berichtet wird.
Aber die spannendste Frage ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt uns diese Analyse durch den Kopf gehen lassen, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben und wissen, was Gründe sind, warum sich rechtsextreme Positionen durchsetzen, warum in Polen und Ungarn, warum da passiert ist, wie es passiert ist, warum Demokratien unter Druck stehen, eben von Populismus und Ähnlichem. Wenn wir doch jetzt zumindest glauben zu wissen, woran es liegen könnte, dann ist ja die interessante Frage, was wir präventiv dagegen tun können, dass es bei uns eben nicht so weit kommt wie beispielsweise in Ungarn. Also was können wir von den Beispielen Polen, Ungarn oder auch aktuell, muss man ja auch sagen, aktuell aus den USA, was können wir da für uns und was können sich die demokratischen Staaten da abgucken, damit es bei uns nicht so weit kommt?
Also ich glaube, das wäre natürlich wunderbar, wenn wir Historiker da immer Patentrezepte haben. Wir sind ja immer rückwärtsgewandte Propheten. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass eben die Geschichte uns schon, die lehrt uns ja eigentlich nichts, aber wenn wir in die Geschichte gucken, und dann sehen wir häufig, dass die Demokratie ja vor allen Dingen dann stirbt, wenn gar nicht unbedingt, wenn die Demokraten sie verraten, sondern wenn sie, Demokraten opportunistisch werden. Und ich glaube, dass viele Demokraten, und dafür sind die USA ja ein hervorragendes Beispiel, wenn man sich die Republikanische Partei anguckt, ich glaube nicht, dass es alles Antidemokraten sind, aber es sind Opportunisten, die eben nicht, die eben sozusagen ihre eigene, also die Macht, die sie eben über die demokratischen Strukturen haben, eben auch mit populistischen Mitteln bereit sind zu erhalten.
Sieg zu jedem Mittel quasi.
Genau. Und ich glaube, dass wir das auch in Deutschland sehen, ne? dass eben populistische Narrative auch eben von Parteien, die eigentlich keine populistischen Parteien sind, bedient werden. Und damit werden aber letztlich die Populisten gestärkt und nicht die demokratischen Parteien. Also das ist aus meiner Sicht so ein Opportunismus, den wir, also da braucht man gar nicht in die 30er Jahre in die Weimarer Republik zu gehen, könnte man aber auch. Aber ich glaube, das ist, also wenn man sich tatsächlich mal auch die Geschichte von solchen Leuten wie Viktor Orban anguckt, dann ist es, das ist auch interessant, ne? Dass sie ja eigentlich auch nicht von Anfang an diese Rechten waren, die sie dann im Endeffekt sind, sondern ja auch durchaus eben in diesen demokratischen Strukturen ihres Landes angefangen haben und dann eben festgestellt haben, was sie für den Machterhalt machen müssen. Und es ist eben auch interessant, dass ausgerechnet die Leute, die die korruptesten von allen sind, und dafür, also da fällt einem ja auch wieder Orban ein, dass die dann tatsächlich es schaffen, der Bevölkerung mitzuteilen, dass sie eigentlich ihre Interessen vertreten. Also das ist auch eine ganz interessante Parallele natürlich auch zu den USA. Und das ist auch so, dass Orban, auch das muss man sagen, ne, der hat ja in Deutschland sehr viele Geschäftspartner und sehr viele auch politische Freunde, die auch aus Opportunismus, würde ich sagen, ja, die Demokratie in Ungarn für weniger wichtig gehalten haben als eben die wirtschaftlichen Kontakte, die persönlichen Kontakte und die eben vielleicht auch so ein bisschen fasziniert sich Orbáns Machterhalt anschauen und gar nicht sehen, wie tief, ja, korrupt und unrechtmäßig dieses Regime eigentlich schon relativ lange ist und dann, wenn es unbequem wird, nämlich eben auf europäischer Ebene, wenn man keine Einigung mehr hinkriegt mit Orban, dann wird es auf einmal auffällig, aber es haben ja relativ lange noch Politiker von konservativen Parteien auch eben ja mit Orban eigentlich ganz gute Kontakte gehalten. Und eben, wie gesagt, also ich glaube, Populismus verfängt zumindest auf den ersten Blick offensichtlich bei einer Öffentlichkeit. Und dementsprechend gibt es eben diese Versuchung auch für demokratische Parteien, diese populistischen Narrative zu bedienen. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und das wäre, glaube ich, ja, die wichtigste Botschaft, dass man eben Rechtsstaatlichkeit, regelbasierte Politik, sowohl Innenpolitik als auch Außenpolitik und eben ja den der Versuchung widerstehen muss, populistische Narrative zu bedienen, auch wenn die im Moment im Wahlkampf irgendwie attraktiv erscheinen.
Also wenn wir das mal so grob auf Deutschland niederbrechen würden, wenn jetzt die demokratische Mitte vermehrt, ja, ich sag mal, sowohl Sprache als auch Themen jetzt von der AfD beispielsweise groß macht und eben diese Sprache auch benutzt, weil sie denkt, okay, wir wollen damit irgendwie die Leute wiedergewinnen, wir wollen damit Wahlen gewinnen, dann würde das, und das sagen Sie, haben Sie jetzt ja quasi so gesagt, aber das sagen ja auch viele Politikwissenschaftler beispielsweise, würde das vielmehr noch die Populisten weiter stärken und die Rechtsextremen weiter stärken, anstatt dass die Mitte davon profitiert.
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also wie Sie schon sagen, ich glaube, das ist auch relativ, also Politikwissenschaftler können das eben auch empirisch widerlegen. Ich würde das auch als Historikerin mit qualitativen Analysen hinterlegen können, dass eben zum Beispiel migrationsfeindliche Diskurse, die stärken nicht jetzt, wenn eben zum Beispiel Parteien der Mitte, die eben auch bedienen, weil sie denken, ne, wir können damit unsere Wahlklientel auch irgendwie möglicherweise zurückhalten. Jedes einzelne Mal, wenn das Wort Migration, Migranten in der Öffentlichkeit fällt, dann profitiert die AfD davon und niemals die Parteien der Mitte. Also das ist eigentlich eine politische Naivität, das zu glauben. Und genau, man kann nur hoffen, dass innerhalb der nächsten paar Jahre sich das vielleicht auch zu den Spin-Doctors der politischen Parteien rumspricht.
Das ist die Hoffnung. Ich habe zum Abschluss noch eine kurze Frage. Und zwar würde mich ja schon interessieren, warum Sie sich jetzt so auf osteuropäische Geschichte fokussieren. Sie sind ja Professorin für osteuropäische Geschichte. Was fasziniert Sie daran so sehr?
Also es ist bestimmt auch wie häufig so eine sehr stark in der eigenen Biografie verwurzelte Sache. Ich habe 1992 Abi gemacht und als 1989 eben die Mauer fiel und der eiserne Vorhang löchrig wurde, sind wir als Jugendliche und junge Erwachsene, noch als Schülerin bin ich unheimlich viel in Ostmitteleuropa, vor allen Dingen in Polen, in der Tschechoslowakei, unterwegs gewesen. Und als ich dann angefangen habe, Geschichte zu studieren, was eigentlich fast eher so Zufall, es gab eben dieses Fach osteuropäische Geschichte und ich habe mich davon eben aufgrund dieser Erfahrung spontan angesprochen gefühlt und ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die eben ungefähr so mein Alter sind, die eben genau aus dieser Zeit kommen und wir haben damals eben wirklich alle unsere Rucksäcke gepackt und sind Richtung Osten. Und es ist interessant, ich habe auch eine gute Kollegin, die eben in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen ist und die ihren Rucksack gepackt ist und in die USA ist. Also ja. Ne, sind eben dann so aus beiden Richtungen die Leute aufgebrochen in das, was sie eigentlich nicht kannten. Und ich habe das dann auch studiert. Und dementsprechend bin ich sehr stark natürlich so ein Produkt auch dieser sehr optimistischen Zeit, von der Sie ja auch schon gesprochen haben, dieser 90er Jahre, dieser frühen 2000er. Und deshalb ist es natürlich umso tragischer, dass sich diese Hoffnung, dass die sich alle oder viele davon, ich will jetzt auch nicht so super negativ klingen, aber viele davon ja dann auch zerschlagen haben, vor allen Dingen, wenn man nach Russland schaut.
Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr interessant. Ich habe persönlich sehr viel gelernt und ich denke, das gilt auch für alle, die zugehört haben. Dankeschön, Frau Professor Hilbrenner.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.